Ich wünsche uns allen heute einen wunderschönen guten Morgen. Es ist ein strahlender Tag, die Sonne scheint, alles blüht und wir könnten uns darin verlieren in der Herrlichkeit der Natur und des erwachenden Frühlings. Und trotzdem dürfen wir uns jetzt mit einem noch viel größeren Licht erfreuen, nämlich mit dem Licht, das aus dem Wort Gottes kommt, mit Gott selbst. Und wir dürfen uns erfreuen vor allem, dass wir heute als Geschwister zusammenkommen und eben von Gott lernen dürfen, auf das er uns weise macht, Herr. Und bevor ich anfange, möchte ich mit uns beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wunderbarer Herr Jesus Christus, wir preisen dich, dass du unser Gott bist, dass du der Erschaffer von Himmel und Erde ist und alles, was existiert. Und wir danken dir dafür, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast, dass du uns ein neues Herz gegeben hast, dass du unseren Verstand läuterst, unseren Geist, Herr, und dass du mit deinem Geist mitten in uns und unter uns bist, lieber Gott. Wir bitten dich darum, schenke uns jetzt einen wachen Verstand und ein offenes Herz, auf das wir von dir lernen dürfen, Herr, dass du uns zu deinen lieben Kindern, dass du uns darin weiterführst, zu deinem Gefallen, zu deiner Freude, Herr, dass du uns stärkst durch dein Wort, dass du uns weise machst, auf dass wir unseren Dienst in deinem Namen auf Erden gut tun dürfen, Herr. Amen. Bevor ich mit der heutigen Predigt anfange, noch eine kurze Rückerinnerung auf das, was bislang geschehen war. Schauen wir uns noch einmal an, in Kapitel 10, ich greife ein bisschen weiter zurück. Da hatte ja der Petrus diese Verzückung und die Vision, indem er nämlich lauter unreine Tiere vorgesetzt bekam, die er schlachten und essen sollte. Und Petrus natürlich weigerte sich und sagte, nein, das Unreine werde ich nicht anrühren. Und da sprach Gott dreimal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Und das war der Start überhaupt für die Mission unter den Heiden, zu denen wir ja gehören. Ohne diese Vision des Petrus und das, was Gott gesagt hat, wäre es nicht dazu gekommen, dass das Heil eben in Christus zu den Heiden gebracht wurde. Und so besuchte also Petrus das erste Mal einen Heiden, einen frommen Heiden, einen gottesfürchtigen Mann, nämlich den Hauptmann Cornelius, und ja, der eben Heide war. Und er brachte ihm und seinem Haus das Evangelium von Jesus Christus und der Heilige Geist kam auf sie alle. Ja, und dann wurden sie auch gleich getauft. Und damit eben wurde das erste heidnische Haus christlich. Und was passierte darauf? In Kapitel 11 musste dann der Petrus sich vor seinen eigenen Geschwistern, vor seinen Brüdern, vor den Aposteln rechtfertigen, ja. Er wurde gefragt, wieso er das denn macht. Und dann hat er ihn von seiner Vision erzählt, das wird nochmal alles genau wiederholt, dass er eben das Heil zu den Unbeschrittenen bringen soll. Und wie war die Reaktion der Apostel und seiner Brüder? Wir können das lesen in Kapitel 11, Vers 18. Als sie aber das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Ja, die Umkehr, das heißt Buße, die Umkehr zum Leben. Nämlich dem Leben in Jesus Christus, das einzig wirkliche Leben. Und am Ende in Kapitel 11 erfahren wir, dass durch die Verfolgung, durch den Tod des Stephanus, die Zerstreuung begonnen hat. Und die Jünger von Jesus Christus zogen in alle Gebiete ringsherum aus, unter anderem nach Phönizien, Zypern und nach Antiochia. Und in Antiochia, da wurden auch das erste Mal die Anhänger von Jesus Christus als Christen bezeichnet. Christen war eigentlich ursprünglich ein spöttischer Ausdruck, ja, für diejenigen, die der Sekte von Jesus Christus anhängen. Also da eigentlich kommt der Name her. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 12. Das wird heute unser Predigttext sein. Und zwar das ganze Kapitel. Und von Anfang an hat eigentlich der Lukas in seiner Apostelgeschichte vor allem die Taten Gottes ins Zentrum gerückt und ganz besonders eben, was Gott durch Petrus bewirkt hat. Und Petrus war eigentlich die zentrale Figur. Und mit dem Kapitel 12 wird die Geschichte des Petruses eigentlich mehr oder weniger abgeschlossen in der Beschreibung der Apostelgeschichte. Also wir hören heute das letzte Mal wirklich noch mal intensiv von Petrus, was Gott mit Petrus gemacht hat. Ja. Danach ist es dann vorbei, danach schwenkt eben der Blick auf den Paulus hauptsächlich. Aber wir werden noch einmal ganz imposant Petrus erleben, nämlich in Kapitel 15, in Vers 7, denn da macht er noch einmal ganz deutlich die Errettung durch Gnade und nicht durch Gesetz. Also das ist nochmal das, was wir dann zu allerletzt von Petrus hören werden. Was für ein glorreicher, grandioser Abschluss. Und bevor wir jetzt mit dem Predigttext beginnen, möchte ich eine Mission voranstellen, die ich eigentlich aus diesem Predigttext herausgelesen habe, von der ich glaube, dass es eigentlich das Wichtigste ist, was wir jedem einzelnen Abschnitt vorausstellen können, nämlich den Sinn und Zweck der ganzen Geschehnisse, die wir heute hören werden. Und diese Mission, diese Aufgabe, die können wir nachlesen in Vers 24. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck des ganzen Geschehens. Das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Und das können wir wirklich unterscheiden, ja, das Wachsen und das Ausbreiten. Wachsen heißt etwas wie bei einem Baum, gell? Er fängt klein an und dann wächst er und wird immer mächtiger. Und so war das ja auch mit dem Wort Gottes. Als Jesus Christus von der Erde geschieden ist, hat er gesagt, noch könnt ihr nicht alles begreifen, aber der Tröster, der kommt, der wird euch alles lehren. Und so ist es tatsächlich so, dass die Gemeinde danach, und das können wir in der Apostelgeschichte sehen, tatsächlich von Stufe zu Stufe ein Wachstum im Wort Gottes, in der Erkenntnis erlebt. Also das Wort wächst. Und wenn wir, als wir Christen geworden sind, war es ja auch am Anfang so, wir haben halt mal irgendwo gewusst, okay, da gibt es Jesus und wir brauchen ihn irgendwie. Und je nachdem, aus welcher Kirche wir kommen ursprünglich, ja, haben wir mehr oder weniger gewusst. Aber ich glaube, wir können alle wohl doch, wenn wir unser eigenes Leben blicken, erkennen, dass wir erst durch die Gemeinschaft, durch das Studium des Wortes, durch die Predigten und alles das tatsächlich auch im Wort, in der Erkenntnis gewachsen sind. Also das ist immer das eine, der Sinn und Zweck, wachsen im Worte Christi. Und das andere ist eben, dass sich das Wort ausbreiten muss. Ja? Und das ist bis heute unverändert. Das Wort muss wachsen in uns, in jedem Einzelnen, und es muss sich ausbreiten. Und wir können es mal so ausdrücken, ja, es gibt noch weiße Flecken auf der Erde und die sind nicht nur irgendwo im Dschungel, ja, oder in der Wüste, sondern diese weißen Flecken befinden sich auch mitten unter uns, im Spital, in jedem kleinen Ort, Flecken, wo das Evangelium von Jesus Christus noch nicht hingekommen ist. Und wir haben natürlich die Aufgabe in dem Bereich, in dem wir leben, wo wir tätig sind, schauen, ob wir nicht diese weißen Flecken mit dem Wort Gottes bunt machen, hell machen. Oder nennen wir es dunkle Flecken, dass wir die dunklen Flecken hell machen. Der heutige Bibeltext ist eigentlich recht lang und damit ich das nicht alles auf einmal lese, machen wir das so, wir werden es in vier Abschnitte aufteilen. Und in diesen vier Abschnitten, da wird sehr ausführlich beschrieben, wie Gott eben zu diesem Ziel kommt, nämlich das Wort Gottes wachsen zu lassen und ausbreiten zu lassen. Und wir können, obwohl diese Abschnitte sehr unterschiedlich sind, am Ende eines feststellen, ja, Gott kommt immer zu seinem Ziel, auch wenn es für uns überhaupt nicht so aussieht. Ja, er kommt zu seinem Ziel. Und die vier Abschnitte möchte ich so überschreiben. Der erste Abschnitt ist eine staatlich organisierte Christenverfolgung und der Versuch, der Wunsch, ihre Anführer zu töten, den Kopf abzuschneiden, damit was da drunter ist, aufgibt. Das ist der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt berichtet sehr ausführlich von einem absoluten Befreiungswunder. Der dritte Abschnitt ist die Gemeinschaft der Gemeinde, das Gebet und das Zeugnis zur Stärkung der Gemeinde. Und der vierte Abschnitt ist ein sehr besonderes Gericht Gottes über eine extreme Anmaßung. Lesen wir jetzt also die Verse 1 bis 6. Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn 4 Abteilungen von je 4 Soldaten, ihn zu bewachen, der er gedachte, ihn nach dem Passafest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten. Aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, schlief Petrus zwischen 2 Soldaten, mit 2 Ketten gefesselt. Und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. König Herodes fällt uns hier zuerst auf. Ja. Es ist nicht der König Herodes, den wir schon kennen, eben durch den Kindermord, Babymord von Bethlehem. Es ist eben inzwischen schon der Enkelsohn des Herodes des Großen. Nur mal kurz vorweg, Herodes, da steckt auch das Wort Hero drin. Das kennen wir schon. Und Herodes heißt nämlich auf Deutsch ein Heldenspross. Und diese Dynastie der Heroen, ja, die haben sich tatsächlich über mehrere Generationen, haben die wirklich sehr viel dort bewirkt und eben auch sehr viel Schlechtes und mit einer sehr großen Brutalität, wo man beim auch dazu sagen muss, sie haben auch sehr prunkvoll und prächtig gebaut. Und also, aber jetzt hier reden hier von dem König Herodes Agrippa dem Ersten. Und der war eben zu der Zeit jetzt an der Regierung. Und das war im Jahr 44. Und das ist mal das Erste. Das Zweite ist, der Jakobus, der jetzt hier getötet worden ist, ja, steht der Bruder des Johannes mit dem Schwert. Hier haben wir es das erste Mal zu tun mit einem Apostelmord. Ja. Wir wissen, dass der erste Märtyrer, das war der Stephanus, das war ein Diakon. Ja. Jetzt geht es weiter, jetzt werden sogar die Apostel angegriffen und diesmal ist eben der Jakobus der Erste, der hier dem Schwert zum Opfer fällt. Und es ist interessant, dass nicht mehr darüber steht. Ja, beim Jakobus wird nicht berichtet, was die Gemeinde getan hat. Wir wissen nicht, wie das Ganze da passiert ist. Das ist ganz knapp. Und Jakobus übrigens war einer der ersten Jünger, die überhaupt Jesus Christus berufen hat. Und wenn wir uns erinnern können, er bekam mit seinem Bruder zusammen mit dem Johannes den Namen Boanerges, was eben auf Deutsch Donnersöhne heißt. Ja, also es war wirklich ein zentraler Apostel einer der ersten Stunden. Und was macht nun der König Herodes Agrippa? Ja, er schaut, wie die Juden drauf reagieren. Es steht hier nicht einmal, dass der sich hat irgendwas zu Schulden kommen lassen, der Jakobus. Ja, sondern er guckt, wie die Juden drauf reagieren und was steht hier? Es gefiel den Juden. Es hat ihnen getaugt, dass er ihn umgebracht. Dann wollte er sich bei den Juden einschleimen. Er hat gesagt, okay, machen wir gleich weiter. Das gefällt ihnen, da hole ich mir einen guten Stand, ja, bei dem jüdischen Volk. Und so hat er eben den Petrus gefangen genommen. Und das waren die Tage der ungesäuerten Brote. Und ihr wisst ja, das geht immer dem Passafest voraus, nicht? Das war ja deswegen, weil die eben, als die bei der Auswanderung eben aus Ägypten nicht Zeit gehabt haben, das Brot mit Sauerteig, den Teig mit Sauerteig zu durchtränken, sondern mussten sie schnell backen und deswegen. Und der König Agrippa war klug genug zu sagen, nein, nein, ich werde nicht das Passafest dafür benutzen, den Petrus hinzurichten, weil das könnte schon den Juden unangenehm aufstoßen, weil das war denen ja eigentlich verboten. Ne? Und natürlich, was wir auch wissen, wer wurde denn zum Passafest hingerichtet? Eben. Nicht? Er hat diese Ausnahme erleben dürfen, dass er tatsächlich am Passa als das vollkommene Opferlamm geschlachtet wurde. Das war aber eine Ausnahme aufgrund dieses sehr, sehr ungerechten Prozesses. Und bei Petrus sollte das nicht passieren. Er wollte das ganz regulär machen. Also ergriff er ihn, warf ihn ins Gefängnis und ließ ihn von 4 Abteilungen zu je 4 Soldaten bewachen. Das ist eine besonders scharfe Wachverschärfung. Ja. Also 16 Soldaten, die ihn abwechselnd in einer Tour bewachen, sollten ursprünglich, also typisch waren normalerweise 2, die im Turnus gewechselt wurden, hier waren es aber 4. Und die Gemeinde, was macht die Gemeinde? Jetzt kommen wir zu dem Thema Gebet. Gell? Hier steht, die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Das Wort ohne Aufhören, das finden wir noch, finden wir an einigen Stellen, aber ich habe mal 2 herausgesucht. Das eine im Römerbrief, Kapitel 12, Vers 12, da schreibt der Paulus, in Hoffnung freut euch, in Trübsal hart aus, im Gebet haltet an. Und im 1. Timotheusbrief schreibt der Paulus in Kapitel 4, Vers 13, bis ich komme, halte an mit dem Vorlesen, mit dem Ermahnen, mit dem Lehren. Also die Gemeinde hat das tatsächlich gemacht. Sie hat anhaltend für den Petrus gebetet. Jetzt könnte man natürlich sehr schnell mit diesem Vers umgehen, könnte sagen, okay, wow, sie haben für tolle Rettung für den Petrus gebetet und das ist dann ja auch passiert. Also abgehakt, wir müssen beten und dann passiert es auch. Ja? Aber das halte ich für etwas voreilig. Denn wir wissen nicht, was die Gemeinde genau gebetet hat. Das steht nämlich hier nicht. Und da müssen wir uns ja noch die Frage stellen, hat denn die Gemeinde für den Jakobus nicht gebetet? Hat sie vielleicht das Gleiche für den Jakobus gebetet wie für den Petrus? Aber wieso wurde denn dann der Jakobus mit dem Schwert getötet? Und beim Petrus wird es völlig anders. Wir wissen also nicht genau, was sie gebetet haben, aber wir können uns das ein bisschen hervorkramen, indem wir mal schauen, wie haben denn die anderen gebetet? Ja, was hat denn der Paulus gebetet? Es gibt viele Gebete in der Bibel. Ja? Und auch das, fangen wir mal bei Jesus an. Was hat denn Jesus gebetet? Er hat gesagt, ja, Herr, wenn es dir möglich ist, dann lasse den Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja? Und hat nicht irgendwo an anderer Stelle der Paulus gebetet, ja, dass er ihm Freimut schenken soll. Ja, Freimut in der Verkündigung des Wortes. Und mir ist dazu einfach Folgendes eingefallen. Vor 2 Wochen ist mein Vater gestorben. Und zwar genau am Ostersamstag. Und ich hatte vorher, es war ein langer Prozess, ja, und ich hatte vorher auch Gelegenheit, mit meinen Brüdern zu beten. Wir sind zusammengesessen, wir haben für meinen Vater gebetet, wir haben für das alles und wussten gar nicht so recht, wie wir beten sollten. Aber eins ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. Wir haben nicht dafür gebetet, das Leben meines Vaters zu verlängern. Wir haben nicht gesagt, Herr, schenk ihm doch noch ein paar Monate, lass ihn nicht sterben. Ja. Sondern wir haben andere Dinge gebetet. Wir haben um ein seliges Ende gebetet. Ja, dass er gut gehen kann. Und vor allem haben wir dafür gebetet, und das ist das Allerwichtigste, dass er sich für das Wort Gottes öffnet. Denn mein Vater war ein Mann, der eigentlich Jesus, es ging kein wirklicher, man hat, er hat, ich hab, ich hab, es gab keinen Zugang für ihn. Ja? Und er hat immer wieder gesagt, ja, Glauben kann man nicht erzwingen. Wenn ich versucht habe, ihn irgendwie mit dem Jesus zu konfrontieren, mit der Bibel, hat er gesagt, Glauben kann man nicht erzwingen. Und ich weiß noch, dass wir Brüder eigentlich, was unser Hauptanliegen im Gebet war, Herr, bitte mach's möglich, dass sich mein Vater für dein Wort öffnet. Und ich habe ihn dann das letzte Mal 3 Wochen vor seinem Tod gesehen und es war wirklich das Gebet, weil ich habe gewusst, es ist wahrscheinlich jetzt das letzte Mal, dass ich ihn sehe. Es hat noch ausgelöst, wenn er viel früher sterben würde. Und was war? Ich wusste nicht, wie. Gott hat wirklich da auch ein Wunder gemacht. Das möchte ich hier mal jetzt erwähnen. Ja? Ich habe noch zusätzlich, das ist auch immer so besonders, ich habe noch einen Schlag vorher bekommen, ja, dass ich wirklich besonders schwach bin. Ja, ich bin wirklich rausgefahren, wie jemand, der selbst zum Henker fährt, weil ich nicht gewusst habe, wie kann ich das jetzt schaffen, meinen Vater auf die letzten Stunden noch einmal mit Jesus zu kommen. Nicht? Und dann war noch bei unserer Männerfreizeit, hat mir noch ein lieber Bruder gesagt, also mahnend, ja, Kinder sollten nie ihre Eltern anpredigen. Ja, das habe ich also noch gewusst, oha, ja, das kommt noch in schweren dazu. Ich mache es jetzt kurz, das wäre eine eigene Geschichte, das mal zu erzählen. Gott hat es durch unfassbare Züge möglich gemacht, dass ich mit meinem Vater zum Thema Jesus vorgedrungen bin. Ja? Und zwar interessanterweise über etwas, von dem ich nie gedacht hätte, dass das mal der Schlüssel sein würde, nämlich der Aufhänger war, er hatte vor einiger Zeit mal die Bergpredigt gelesen, hat mir seine Frau erzählt. Ja? Und dann hat er gesagt, das sind ja die 10 Gebote. Und ich habe dann irgendwie so bekommen, sagte zum Vater, Vater, du glaubst ja nicht an Gott. Gell? Und dann hat er gesagt, oh doch, aber. Und dann ging das so los. Und ich bin am Ende über die 10 Gebote und über die Erkenntnis, dass wir die Gebote nicht halten können, habe ich da Vater abholen können, nicht? Und habe es wirklich noch geschafft, am Ende, dass er nicht nur sich das Evangelium angehört hat, sondern dass wir auch bekannt haben, dass wir vor Gott nicht sündfrei sein können und dass wir jemanden brauchen, jemanden, der das Ziel für uns, der ins Schwarze getroffen hat, und dass wir uns an Jesus hängen müssen. Und da habe ich noch meinen Vater gefragt, ob wir das jetzt wollen, ob er das möchte. Hat er gesagt, ja. Und dann haben wir noch miteinander Abendmahl gefeiert. Ja? Und das war sozusagen das letzte Mal, dass ich meinen Vater gesehen habe. Und also nochmal, kommen wir zurück zu unserem Text jetzt hier. Wir wissen nicht, was die Gemeinde gebetet hat. Vermutlich haben sie nicht gebetet, dass er errettet wird. Dass er nicht getötet wird vom Herodes. Denn, das erfahren wir nämlich dann danach, nehme ich jetzt kurz vorweg, ja, die Gemeinde war ja sowas von überrascht, dass er auftaucht, dass sie es ja gar nicht geglaubt haben, dass sie sogar ihm die Tür nicht mal aufgemacht haben. Der kann es ja nicht sein. Also sie waren sich sicher, dass er getötet wird, der Petrus. Also ich schätze, um hier eine Vermutung anzustellen, dass sie wirklich gebetet haben, dass dieser Schauprozess, um den es hier gehen soll, dass Gott diesen Schauprozess dafür nutzen wird, dass das Wort sich weiter ausbreitet und dass Petrus bis zur letzten Sekunde, bis das Schwert seinen Hals durchtrennt, ja, mutig in Christus ist und dass er mutig Zeugnis für den Glauben abgibt und dass es ein Turbo ist für die Ausbreitung des Evangeliums. Das würde ich vermuten, dass das so ungefähr das Gebet der Gemeinde gewesen ist. Und jetzt lesen wir weiter. Ab jetzt Vers 7 bis 11. Jetzt nächster Abschnitt, nämlich das Befreiungswunder Gottes. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf den Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu haben, zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Das tat sich ihnen von selber auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weiter, und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, da sprach er, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Also, das ist wirklich interessant, dass hier nämlich nicht nur dieses extreme Wunder beschrieben wird, sondern ist euch aufgefallen, dass hier auch der Bewusstseinszustand des Petrus beschrieben wird. Ja? Man muss sich das ungefähr so vorstellen, also mir kommt das so vor, als wenn das fast wie ein Traum war. Ja? Denn er schreibt ja auch hier noch, nicht? Er meinte eine Erscheinung zu sehen. Erscheinung, oder in manchen Übersetzungen steht auch ein Gesicht zu sehen. Gesicht heißt die alte Form von Vision. Erscheinung ist von dem Gesehen, etwas gesehen, eine Gesichte sehen. Ja? Und der Engel hat sich aber wirklich ziemlich aufgeführt. Er kam schon mal rein mit Licht, er leuchtete, dann stieß er in die Seite, er weckte ihn und er sprach. Und die Ketten rutschten ihm irgendwie ja, von den Handgelenken oder durch die Hände durch. Ja. Er sollte seinen Mantel anziehen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ja dabei die Wachen waren. Ja. Er war ja an zwei Wachen angekettet, die haben davon nichts mitbekommen. Nicht? Vor der Tür standen weitere zwei Wachen, die haben auch nichts mitbekommen. Überall waren Wachen, auch beim Tor waren Wachen, eisernen Tor. Nein, dieses eiserne Tor, ja, das hat sich wie von selbst gelöst. Wir können jetzt das nicht sagen, wie das passiert ist. Ja. Aber Tatsache ist, dass hier hat wirklich ja, Gott also wirklich ganze Sache gemacht. Und als Petrus nun irgendwie nun vor der Stadt zu sich kommt, von seinem Erwacht, sagen wir mal so, ja, da erkennt er, dass wirklich der Herr einen Engel gesandt hat, der ihn aus der Hand des Herodes errettet hat. Aber nicht nur das. Er hat auch noch gleich noch gewusst, es war nicht nur aus der Hand des Herodes, sondern auch, was das jüdische Volk erwartete. Nicht? Herodes war eigentlich nur ein Erfüllungsgehilfe, eigentlich das Volk steckte dahinter, das jüdische Volk steckte dahinter. Die wollten ihn in einem herrlichen, brutalen Schauprozess sehen und hinterher enthauptet. Kommen wir zum dritten Abschnitt. Nämlich die Gemeinschaft der Christen, das Gebet und das Zeugnis. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus, wo viele beieinander waren und beteten. Als er aber an das äußere Tor klopfte, kam eine Magd mit dem Namen Rhode, um zu horchen. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor der Tür. Sie aber sprachen zu ihr, bist du von Sinnen? Doch sie bestand darauf, es wäre so. Da sprachen sie, es ist sein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Aber er winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählten ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hatte, und sprach, verkündet dies dem Jakob und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Ja, was hier auch schön ist, Petrus musste erst mal zu sich kommen, er musste aus dieser Gesichte, aus dieser Vision erwachen, und dann hat er sich erst mal besonnen. Und hier fällt mir Sprüche 13, 16 ein, der Kluge handelt mit Bedacht, ein Tor aber breitet Narrheit aus. Er hat sich überlegt, was er denn als nächstes jetzt tut. Und er hat letztendlich auch beschlossen, dass er weggehen muss von diesem Ort, damit er der Verfolgung entfliehen kann. Und das haben wir ja auch immer wieder gesehen, gell? So auch schon durch die Verstreuung, durch den Tod des Stephanus. Da können wir uns jetzt wirklich die Frage stellen, wenn es tatsächlich eine Verfolgung für uns Christen käme. Ja? Wir sehen, dass es damals so war, dass sich eben die Jünger ausgebreitet haben nach Phönizien, Zypern, Antiochien und von dort aus immer weiter. Sie sind wirklich geflüchtet vor der Verfolgung. Und auch der Petrus nutzt jetzt die Gelegenheit, wegzugehen, der Verfolgung des Herodes auszuweichen. Und ich denke, daraus können wir auch die Legitimation ableiten, dass wenn es einmal zu einer Christenverfolgung kommt, dass wir nicht einfach, bis wir abgeholt werden, vor Ort bleiben, sondern auch wir dürfen uns darüber Gedanken machen, ob nicht Gott eine Flucht der Christen dazu benutzt, um wieder in der Flucht besondere Stärkung herbeizuführen und das Wort besonders lebendig werden zu lassen. Also freiwillig Märtyrer sein, ist eigentlich uns Christen nicht gegeben. Ja? Also weder der Stephanus war ein freiwilliger Märtyrer, noch der Jakobus, sondern die wurden tatsächlich aufgrund der Umstände, weil sie nicht anders konnten, getötet. Okay, also er hat sich besonnen und er ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus. Hier ist es schön, nämlich da ist von Markus die Rede, der auch der Verfasser des zweiten Evangeliums, des Markus-Evangeliums ist. Und der eben auch von Petrus sehr stark letztendlich gelehrt worden ist und viel von Petrus gelernt hat. Und jetzt der Rest ist eigentlich recht einfach. Er klopft an. Die Rode, die Magd eben, weiß nicht, wer es ist. Und als es dann der Gemeinde verkündet, da sind die so fassungslos, dass sie sogar der Meinung sind, das kann nicht er sein. Also wir sehen schon wieder hier, warum ich darauf denke, sie werden nicht um eine wunderbare Errettung gebetet haben, ja, sondern sie haben gesagt, das ist unmöglich, das kann nicht sein. Ja. Und sie rutschen sogar noch weiter ab. Sie meinen dann am Ende fast schon abergläubisch, dass das muss ein Engel sein, ja, das muss ein Schutzengel sein. Nicht? Also wir merken, wie unsicher sie waren und wie sie versucht haben, sich irgendeine Erklärung dazu zu finden, auch wenn die uns abwegig erscheint. Ja, und dann kommt er eben doch rein und sie entsetzen sich. Und das dürfte auch ziemlich lautstark passiert sein, sehr lautstark, denn er winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten. Ja, also er musste erstmal für Ruhe sorgen. Und dann gab er Zeugnis über seine Errettung ab. Und hat auch gleich gewollt, dass dieses Zeugnis dem Jakobus und den Brüdern weitergegeben wird. Nicht? Und natürlich ist das jetzt nicht mehr der Apostel Jakobus, gell, denn der ist ja schon tot, ne? Sondern es handelt sich jetzt tatsächlich hier um den Bruder des Jesus, der nun auch der Leiter in der Gemeinde in Jerusalem wurde. Und auch der vermutlich der Verfasser eben des Jakobusbriefes. Bevor ich zum letzten Abschnitt komme, möchte ich noch einmal kurz zurückgreifen. Etwas, was ich vergessen habe in meiner Predigt, was ich aber eigentlich noch sehr wesentlich finde. Nämlich, bevor jetzt der Engel in die Zelle gekommen ist und der Petrus dort gesessen ist, angekettet an die beiden Wachen, steht hier, dass er schlief. Und irgendwie bin ich an dem hängen geblieben, habe es nur gerade vergessen, weil ich habe das hier ein bisschen umständlich angestrichen. Ich meine, wir müssen uns das mal vorstellen, ja? Petrus ist schon ein paar Mal aufgefallen, dass er geschlafen hat. Ja? Nicht? Unter anderem eben, als er wachen sollte, als Jesus eben kurz, bevor Jesus getötet worden ist, hat er auch geschlafen. Ne? Jetzt kann man natürlich sagen, Petrus war eine Schlafmütze, okay, kein Wunder. Ja? Aber ehrlich gesagt, diese Erklärung wär mir ein bisschen zu einfach. Ja? Denn fragen wir uns doch nur mal, wie würden denn wir da reagieren, wenn wir dort säßen? Ja? Du kannst es so und so drehen. Ja? Man kann sagen, angenommen jetzt, wir würden annehmen, dass sich der Petrus erinnert hat an das, was Jesus gesagt hat in Matthäus 11, 28. Da steht nämlich, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Also wir könnten annehmen, dass der Petrus sich also zur Gänze Jesus in die Hand gelegt hat und deswegen einfach er erquickt wird durch einen guten Schlaf. Ja? Könnte man vielleicht so sehen. Man könnte aber auch sagen, dass er sich vielleicht auf eine Verheißung des Jesus verlässt. Die können wir finden in Johannes 21, 18. Da sagt nämlich Jesus zu Petrus, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Jetzt könnte natürlich der Petrus das im Kopf gehabt haben und könnte gesagt haben, Moment, Jesus hat mir gesagt, wenn ich alt bin. Noch bin ich ja nicht alt. Ja? Denn er war zu dem Zeitpunkt ungefähr 43. Ja? Aber selbst wenn das so wäre, wenn er sich auf das verließe, nicht, dann würde man doch trotzdem weiterdenken, aber okay, Trotzdem hat doch mir der Herr auch gesagt, wir sollen beten ohne Unterlass. Also muss ich doch jetzt beten. Trotzdem muss ich mich doch darauf vorbereiten, was ich morgen im Schauprozess sage. Ja? Trotzdem muss ich mich doch irgendwie darauf vorbereiten, wie ich das Wort Gottes noch bis zum letzten Blutstropfen noch verkündige. Ja? Also ich denke, also ich zumindest würde mich so betrachten, ich wäre jemand, der wirklich bis zum Morgen in einer Tour rotieren würde gedanklich, wie ich das irgendwie hinbiege, dass das Ganze zu einem Sieg Gottes wird. Ja, also ich könnte so und so und so nicht schlafen. Ja? Ich kann es drehen und wetten, wie ich will. Vielleicht seid ihr ja ein bisschen anders als ich, aber deswegen muss ich auch sagen, dieser Schlaf hier ist auch ein Wunder in meinen Augen. Ist auch ein Wunder. Und ich habe auch mal ein Zeugnis noch gelesen, das habe ich jetzt aber nicht aufgeschrieben, also es gibt mehrere Zeugnisse, aber auch von geistlichen Männern, die die eingekerkert waren in der Nazizeit, auch gewusst haben, dass am nächsten Tag ihnen ein Gericht blüht oder sogar eine Hinrichtung, dass selbst auch die teilweise schlafen konnten. Also es kann vielleicht eine Gnade Gottes auch sein, jemanden einfach einen guten Schlaf zu schenken vor einer extremen Herausforderung. Aber das ist jetzt mal ein Gedanke, vielleicht zum Mitnehmen. Jetzt kommen wir zum letzten Abschnitt. Wir lesen ab Vers 18. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Dann zog er von Judäa hinab nach Caesarea und blieb dort eine Zeit lang. Er wollte aber Krieg führen gegen die Einwohner von Tyros und Sidon. Sie aber kamen einmütig zu ihm und überredeten Blastus, den Kämmerer des Königs, und baten um Frieden, weil ihr Land seine Nahrung aus dem Land des Königs bekam. Und an einem festgesetzten Tag legte Herodes das königliche Gewand an, setzte sich auf den Thron und hielt eine Rede an sie. Das Volk aber rief ihm zu: Das ist Gottes Stimme und nicht die eines Menschen. Alsbald schlug ihn der Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab, und von Würmern zerfressen gab er den Geist auf. Und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Barnabas und Saulus aber kehrten zurück, nachdem sie in Jerusalem ihre Aufgabe erfüllt hatten, und nahmen sich mit Johannes, der den Beinamen Markus hat, nahmen sie mit. Ja, was sehen wir hier? Der König Agrippa inhaftiert die Wache nun selbst. Und es war damals so, wenn ein Gefangener fliehen konnte, wie auch immer, dann hat das also für die Wachen auch den sicheren Tod bedeutet. Also man wird sie wahrscheinlich gleich auch hingerichtet haben. Und nun ist die Sache mal mit dem Petrus weg. Ja? Aber er macht weiter und muss sich also an einem festgesetzten Tag auf einen Thron setzen und dort eine Rede an das Volk halten. Und das ist auch interessant, nämlich was hier steht. Ja? Man sagt ihm, er rede mit Gottes Stimme und nicht eines Menschen. Und dann kam ihm der Engel und so weiter. Der jüdisch-hellenistische Geschichtsschreiber, der immer wieder sehr interessante Sachen schreibt, ja, der ist geboren ungefähr 37, 38 nach Christus in Jerusalem und ist ungefähr 100 gestorben. Und der schreibt tatsächlich nochmal relativ ausführlich über das Ende von Herodes Agrippa dem I. Und ich möchte das mal vorlesen, weil ich denke, dass ist mal recht ein anschauliches Bild. 3 Jahre waren Herodes Agrippa jetzt im Besitz von ganz Judäa verflossen, als er sich nach Caesarea begab. Hier gab er zur Ehre des Kaisers Schauspiele, weil er wusste, dass für dessen Heil gerade ein religiöses Fest begangen wurde. Zu diesem versammelte sich eine große Schar von Großen und Mächtigen aus der ganzen Provinz. Am 2. Tage begab er sich mit Anbruch des Morgens in einem Kleide, das mit wunderbarer Kunst ganz aus Silber gewirkt war, zum Theater. Hier erschien das Silber, das von den ersten Strahlen der Sonne getroffen wurde, in wundervollem Glanze, sodass das Auge sich geblendet und erschaudert zurückwenden musste. Zugleich riefen seine Schmeichler von allen Seiten ihm zu, nannten ihn Gott und sagten, sei uns gnädig. Wenn wir auch bisher dich als Menschen geachtet haben, so wollen wir doch von nun an etwas Höheres als ein sterbliches Wesen in dir verehren. Der König machte ihnen daraufhin keinen Vorwurf und wies ihre gotteslästerliche Schmeichelei nicht zurück. Als er aber bald nachher den Blick nach oben wandte, sah er über seinem Haupte den ihm wohlbekannten Uhu auf einem Stricke sitzen. Er wusste, dass dieser, der ihm früher sein Glück prophezeit hat, ihm jetzt ein schlimmes Unglück anzeigte. Und darum empfand er bittere Reue. Nicht lange jedoch, so wurden seine Eingeweide von furchtbaren Schmerzen zerrissen, die gleich mit unerhörter Heftigkeit begannen. Gleich. Er ließ sich daher schnell in seine Wohnung bringen. Und bald war allenthalben bekannt, dass er in den letzten Zügen liege. Nachdem er noch 5 Tage die Qual in seinen Eingeweiden ertragen, verschied er endlich im 54. Jahre seines Lebens und im 7. seine Regierung. Also auch das, er zog sich mit Silber an, stellte sich so ins Licht, dass alle Zuseher geblendet waren. Er hat also eigentlich diese Lichtgestalt nachgeahmt, die sonst nur, wie wir es eben hören, von Gott selbst, nicht? Oder auch noch teilweise von seinen Engeln, die eben auch mit dem hellen Licht kommen, ja, hat er sich eben angemaßt und hat sich tatsächlich auch als Gott feiern lassen. Durchtränkt, durchsetzt auch mit Aberglaube, wie wir eben das mit dem Uhu da gelesen haben. Und interessanterweise, die Bibel weiß es natürlich besser als der Geschichtsschreiber Flavius Josephus, denn hier steht nur, dass seine Eingeweide geschmerzt haben. In der Bibel steht, dass er von Würmern zerfressen worden ist. Und das ist auch ganz interessant, weil ich habe ein bisschen nachgeschaut. Dieses Urteil habe ich sonst nirgendwo gefunden. Ihr? Also, komme ich jetzt zum Schluss. Wir haben jetzt gesehen, in diesem Kapitel waren 4 sehr ausführliche Teile, alle sehr unterschiedlich, von der Verfolgung über Wunder, über Zeugnis und Gebet, bis hin über ein Gericht Gottes, über jemanden, der sich anmaßt, wie Gott zu sein. Und am Ende, was ist? Darüber steht in leuchtenden Lettern, und das Wort Gottes wuchs und breitete sich aus. Wir wollen also für uns festhalten und mitnehmen, dass Gott immer der Handelnde ist. Und er kann sowohl durch Leid, durch Verfolgung genauso seine Ziele erreichen, wie durch Gutes und wie durch Wunder. Also vertrauen wir in allen Dingen auf Gott, unseren Herrn. Amen.